Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Es ist Montagmorgen, wir sind noch nicht spät dran, aber wir produzieren gerade live diese Folge für euch. Das heißt, alles, was ihr heute hört, ist auch heute eingesprochen worden. Und heute mir gegenüber am Mikrofon sitzt jemand, über den Tobi und ich in den letzten Monaten schon ein paar Mal gesprochen haben, den man auch schon in dem einen oder anderen YouTube-Video von mir gesehen hat. Es ist kein geringerer als Jan Vollbracht. Guten Morgen, Jan.
Hallo Jasper, guten Morgen.
Um die Zuhörer nochmal ganz kurz abzuholen, Jan ist ein professionell studierter Fotograf, hat sich aufs Filmen spezialisiert und ist seit Januar bei mir angestellt. Und wir verbringen sehr viel Zeit zusammen und gehen auf Reisen und produzieren für euch da draußen ganz viele coole YouTube-Videos. Und ich habe mir gedacht, es wäre an der Zeit, Jan hier einfach mal vorzustellen.
Ja, ich freue mich drauf.
Sehr cool. Wir waren gestern auf Reisen und haben ein unfassbar lustiges Projekt gemacht. erzähl doch mal kurz, was war das für so ein Arbeitstag gestern?
Also gestern war so ein klassischer Arbeitstag, so ein bisschen von allem. Ich habe morgens noch ein Video fertig geschnitten. Dann bin ich in den Zug gesprungen, habe ein Thumbnail gebaut dort. Und dann haben wir uns getroffen, du hast mich abgeholt und wir sind in einen Offroad-Park gefahren und da haben wir dann den ganzen Tag gedreht, beziehungsweise ein paar Stunden gedreht und sind dann entspannt nach Hause gefahren.
Ja, klassischer Arbeitstag könnte man so sagen, ne? Man fährt mal eben mit einem Camper in einen Offroad-Park.
Genau.
Es war sehr aufregend für beide von uns und zwar ziemlich cool. Aber wir fangen wie immer von ganz, ganz vorne an und was eigentlich immer so meine Herangehensweise ist, immer dahingehend zu schauen, Jan, als wir bei deinem Umzug dein Schuppen leer geräumt haben, habe ich ein altes Dirtbike rausgefischt und dann sagtest du, ja, du fährst schon Ewigkeiten Dirtbike und dann müssen wir jetzt auch der Frage auf den Grund gehen, wie du als alter oder ich sag mal, du kommst ja ursprünglich eigentlich da Herrenberg, die Ecke bei Stuttgart, aber wie bist du zum Mountainbiken gekommen und wie konntest du das in Hamburg weitermachen?
Genau, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und da hatte ich halt den Schönbuch so vor meiner Haustür und bin da immer schon irgendwie mit dem Rad durch den Wald gedüst, irgendwie mit meinen Jungs. Und
irgendwie. Wie alt warst du da, als ihr da rumgedüst seid?
Boah, wahrscheinlich so 14, würde ich mal plus minus sagen.
Also schon
Pubertät. Wahrscheinlich auch. Ja, schon so. Und dann hing ich halt in der Schule irgendwie relativ viel mit so Skate-Dudes ab und hab dann mir halt irgendwann ein Dirtbike gekauft und hing immer im Skatepark mit den Jungs ab und bin aber nie wirklich gut gefahren.
Dabei sein wir alles.
Ja, also ich bin schon gefahren und so, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt immer der einzige Radfahrer war, gab es irgendwie nicht, also konnte man sich nicht so pushen und so und die Leute konnten mir auch keine Tipps geben und so und ja, aber good times auf jeden Fall. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, da kann man ja, wie man auf deinem YouTube-Channel sehen kann, auch ganz gut Radfahren. Aber irgendwie hatte ich dann nicht so ein Umfeld, was irgendwie viel aus Radfahrern besteht auch. Und dann habe ich das auch nicht super viel da oben gemacht, ehrlich gesagt.
Okay. Die Leute, die dich kennen, wissen allerdings, dass du ein sehr krass begeisterter Basketballspieler bist. Und das war ein Sport, der dann wahrscheinlich deutlich früher gefangen hat als 14. Das heißt, das war eigentlich auch immer so dein primärer Sport, oder?
Ja, genau. Ich habe, glaube ich, in der zweiten Klasse angefangen, Basketball zu spielen. Und damals hat mein Opa mich mitgenommen zum Basketballtraining. Und das habe ich relativ intensiv und relativ viel und lange gemacht. Also habe auch Kids-Mannschaften trainiert und so und Schiedsrichterausbildung gemacht und den ganzen Vereinskram, den man da so macht, ja.
Und warum bist du aus Herrenberg weggezogen oder wann war das?
Ich bin direkt nach dem Abi zum Zivi machen an die Ostsee gezogen.
An die Irgendwie Ostsee? Wollte, direkt ans Meer, an die Waterkant, wie man so schön sagt bei euch.
Ja, ich habe da in so einem Wohnheim gewohnt und von da konnte ich tatsächlich das Meer sehen.
Geil.
Ja, es war echt ganz cool irgendwie, weil ich da oben halt einfach, ja, irgendwie einfach rauszukommen so nach dem Abi und weiß nicht, als Zivi, da hatte man dann halt auf einmal auch Geld.
Das war irgendwie schon eine gute Zeit. Also es war nicht viel, aber für damalige Verhältnisse war es sau viel.
Nee, aber ich meine, du warst halt vorher Schüler und dann dadurch, dass es so weit weg war, keine Ahnung, 700 Euro zu haben und davon nicht mal mehr eine Wohnung zu bezahlen, war halt irgendwie schon eine gute Zeit. Und eigentlich habe ich das gemacht, um rauszufinden, ob ich Physiotherapeut werden will. Es war in so einem großen Reha-Zentrum und da habe ich dann irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht möchte.
Okay.
Und war dann, habe mich dann so ein bisschen umgeguckt und fand Fotografie irgendwie spannend und
aber ganz kurz, ich muss da mal ganz kurz nachfragen, bevor wir da einfach so drüber hinweggehen. Wenn jemand sich ursprünglich interessiert für Physiotherapeut, erstens, warum nicht? Und zweitens, warum dann Fotografie? Das sind ja so komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich so viel Zeit in der Basketballhalle verbracht habe, mir aber sehr klar war, dass ich damit auch nie wirklich Geld verdienen werde. Also keine Ahnung, ich habe in der Regionalliga gespielt, aber das, also da zahlst du beim Basketball ja Mitgliedsbeitrag im Verein.
Ja.
Und dann dachte ich irgendwie, ja, Physiotherapie ist irgendwie spannend, weil ich irgendwie durch Verletzungen irgendwie auch coole Physiotherapeuten und Therapeutinnen kennengelernt habe und dann irgendwie dachte, das wäre irgendwie ein cooler Weg, so in diesem Kosmos zu bleiben.
Mhm.
Genau. Und als ich dann da war und so gemerkt habe, uiuiui, also die Leute, die hier arbeiten, die haben mal so gar nichts mit Sport zu tun und der Weg in so ein Sportteam rein ist irgendwie auch, also können halt nur so viele Leute machen und wollen sehr viele Leute machen, dass das irgendwie relativ kompliziert wird. Und dann irgendwie war für mich auch so der Punkt, den Leuten die ganze Zeit zuzuschauen, die eigentlich das machen, was ich machen möchte, waren irgendwie zu viele so Sachen, wo ich mir dann irgendwann so dachte, Und auf das Gesundheitssystem hatte ich irgendwie einfach nicht so wirklich Lust.
Ja.
Weil ich das irgendwie schräg fand mit diesen Kassenpatienten und Privatpatienten und so.
Ist vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber ich stelle es mir ungefähr so, wie wenn mein Hund Oreo eine Ausbildung beim Metzger machen würde.
Ja.
Ja. So. Die ganze Zeit wird vor seiner Nase wird Wurst produziert, aber er darf sie nicht essen.
Ja, genau.
Ja, cool. Okay, und dann gedacht so, Fotografie, super spannend. Ich bin jetzt hier schon mal im Norden, Ostsee, Wasser, zu weiter Horizont, kann man nur mit dem Boot erreichen. Dann hast du gedacht, Big City Life, Hamburg, ich gehe da hin und studiere Fotografie oder wie war der Plan?
Ja, und ich habe mich halt dann so ein bisschen, also ich habe mich ganz wohl gefühlt da im Norden und wollte da irgendwie auch so ein bisschen bleiben, habe da so ein bisschen geschaut, wer halt ausbildet als Fotograf und bin dann in Kiel an eine Privatschule gekommen und war da beim Tag der offenen Tür und mir war sofort klar, als ich da war, dass das der richtige Weg für mich ist. Man kann ja also wenn man Fotograf werden will oder Fotografin, kann man ja tausende Wege gehen. Und das war auf jeden Fall, ich habe es einfach gespürt, dass das der richtige Weg für mich war.
Ja.
Dann habe ich mich da beworben, tatsächlich mit Mountainbike-Bildern, die ich damals dann wieder in der Heimat gemacht habe.
Cool. Von deinen Kumpels oder war das dann schon irgendwie den Profi da mal vor die Linse bekommen oder irgendwas? Oder waren das einfach nur quasi Bilder von eurer Gang, wie ihr Mountainbiken wart?
Nee, das war, also man musste thematisch arbeiten zum Thema Nähe.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich suche mir einfach Mountainbike-Situationen, wo man einfach ganz nah dran ist irgendwie. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, was ich da alles so fotografiert habe. Aber so ein Schaltwerk und so ein Close-Up von so einer Brille, wo irgendjemand einen Trail runterfährt und so.
Mhm.
Genau, also es war schon meine Jungs und war aber auch sehr inszeniert, sage ich mal.
Okay, ja. Also schon für deine Bewerbung. hast du gesagt, so, ja, hey, ja, yo, genau, ich will da gerne Fotografie studieren, ich muss mich da bewerben, brauche eine Mappe, lass mal Radfahren gehen, ich fotografiere euch.
Genau.
Ja, cool. Ja, ja, genau. Nice. Sowas ist wertvoll. So eine Gang, die dann auch irgendwie mitzieht und sagt, ja, cool, ja, let's go. Ist ja auch wieder cool.
Ja, voll.
Dass man sich da gegenseitig supportet.
Ja.
Und dann wurdest du genommen.
Genau, dann wurde ich da genommen und das war echt für mich wirklich der beste Platz, das zu lernen, weil es einfach, ich habe da wirklich alles gelernt, also wirklich von Porträtlicht, wie man Glas und Metall ausleuchtet und ganz viele andere technische Grundlagen und Photoshop und so weiter und so weiter. Aber ich konnte halt immer meine Radfahrsachen weitermachen und konnte mir da halt irgendwie auch Equipment ausleihen und bin dann zum District Ride gefahren und habe da halt irgendwie mit einer tollen Kamera fotografiert und so. Und das war wirklich, wirklich ein guter Platz.
Cool.
Ja.
Und dann hast du das abgeschlossen. Du hast wahrscheinlich in Kiel gewohnt, aber ich habe dich ja aus Hamburg geholt. Also wie war der Sprung nach Hamburg?
Genau, also die Ausbildung war so, dass ich immer, man war immer für 2-3 Monate in Kiel und dann war man irgendwie Praktika machen bei unterschiedlichen Leuten. Ich war da zum Beispiel bei Dennis Stratmann, liebe Grüße.
Der war auch schon hier im Podcast, ja. Der war auch schon hier im Podcast, ist ein guter Kumpel vom Tobi. Genau, ja, mit dem wird auch regelmäßig gesprochen.
Ja, ja. Genau, bei dem habe ich zum Beispiel Praktika gemacht und so. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit tatsächlich mit Steffi Maat, die ja bestimmt der einen oder anderen auch bekannt sein sollte, auf La Palma fotografiert. Bin da irgendwie, wir hatten 2 Wochen Zeit, um das 1000 Aufgaben zu fotografieren. Ich dachte, das wäre eine super Idee, dann noch 2,5 Tage nach La Palma zu fliegen und da mit Steffi zu fotografieren. Und es ist mega schön geworden. Und dann nach meinem Abschluss war ich so ein bisschen so, ich habe in der Ausbildung einen Fotografen aus Hamburg kennengelernt und der hat immer so feste Assistenten gehabt.
Mhm.
Und dann habe ich den angerufen und gesagt so, hey, wäre cool, wenn du mehr bezahlen würdest. Dann würde ich sofort zu dir kommen. Und naja, am Ende vom Tag haben wir uns da irgendwie geeinigt und dann habe ich, das war dann mein Weg nach Hamburg. Irgendwie war das so, ja, der logische Schritt für mich, weil Hamburg einfach eine Stadt ist, in der super viel produziert wird, in der halt super viele Fotografen sind und für mich einfach, ja, ein guter Standort an dem Punkt.
Cool. Richtig cool. Und du bist dann nach Hamburg gegangen, dann hattest du im Prinzip schon mal irgendwie den ersten Kunden, auf den du hast setzen können, der dich immer wieder bucht. Du bist dann quasi direkt in die Selbstständigkeit gegangen, oder?
Genau, ich war ein Jahr fester Assistent, da war ich auch angestellt tatsächlich, aber genau, das war irgendwie auch relativ frei so. Und dann bin ich im Prinzip direkt selbstständig gewesen, ja. Hab dann eine ganze Zeit noch als Assistent gearbeitet und nebenher halt irgendwie kleine eigene Sachen gemacht. Hab da zum Beispiel fürs Pedaliero Magazin auch ein paar Sachen fotografiert, immer mal wieder. Genau.
Ja. Was ist mit deinen Mountainbikes passiert?
Meine Mountainbikes sind erstmal irgendwie eingestaubt bei meinen Eltern, ehrlich gesagt. Und ich war aber halt dadurch, dass ich für den Pedaliero ab und zu unterwegs war, schon immer wieder auf dem Rad.
Und du bist dann auch da mitgefahren, hast also auf den Tests und so da fotografieren können.
Genau, genau. Ja, genau. Also wir haben in Large viel getestet immer und habe auch viel so Reisekram gemacht. Ne? Ich war auf Kreta zum Beispiel in Kalifornien war ich habe Bobby Root und Richie Schley fotografiert und so. Ja, schon coole Sachen mit denen gemacht, ja, auf jeden Fall.
Geil.
Aber selber zum Radfahren bin ich halt irgendwie nicht so wirklich gekommen.
Und dein Basketballsport, der ging aber trotzdem weiter.
Mhm.
Also das
voll, genau.
Trotzdem, ich meine, keine Ahnung, also ich für mich kann nur sagen, wenn ich jetzt irgendwie einmal die Woche zum Training müsste, es wird einfach in mein Leben nicht reinpassen. Also ich könnte keinen, ich könnte keinen regelmäßigen Stammtisch besuchen, ich könnte kein regelmäßiges Vereinstraining machen. Ich, also alles, was irgendwie an fixe Daten geknüpft ist, kriege ich immer nicht hin.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das wurde tatsächlich bei mir auch irgendwann zum Problem, weil ich halt schon auch mit Fotografieren und so immer viel unterwegs war. Und ich habe halt irgendwo in der Regionalliga gespielt und dann irgendwann war mir halt klar, das funktioniert halt einfach nicht mehr, weil ich nicht mehr so regelmäßig trainieren kann, dass ich auf dem Level spielen kann, was irgendwie für alle Sinn ergibt. Mhm. Und habe mir dann so eine... nicht Freizeitmannschaft, wir haben schon Spiele gespielt und alles, aber so eine Mannschaft gesucht, wo halt nur so Väter drin waren eigentlich und die immer froh waren, wenn Leute beim Training waren und alle halt Basketball spielen konnten, so alle wussten, wo sie langlaufen müssen. Genau, und das war dann irgendwie ein ganz guter Kompromiss, dass ich weiter spielen konnte, wenn ich da war und es aber auch nicht so dramatisch war, wenn ich nicht da war.
Hm, geil. Klingt irgendwie nach einer guten Lösung.
Ja, voll. Mhm.
Okay, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, ich bin selbstständig im Mountainbike-Sport und das war, ist, glaube ich, komplett anders. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem freiberuflichen Fotografen, was die Einnahmen angeht, was die Regelmäßigkeit angeht. Wie muss man sich so ein selbstständiges Leben vorstellen? Wie viel Angst ist da mit dabei? Wie viel Risiko ist da mit dabei? Wie viel Freizeit und Flexibilität ist dann doch auch mit dabei? Also wo sind da so die Pro und Kontras, wenn man sich als Fotograf selbstständig macht?
Also das hängt natürlich ganz stark von dem Bereich ab, in dem du arbeitest und wie du deine Kunden so strukturierst, ne? Also ich habe das halt so gehandelt, dass ich mir immer eigentlich Partner gesucht habe, mit denen ich länger zusammenarbeite und für die ich halt regelmäßig arbeite. Und das war dann oft halt so, dass die einzelnen Jobs vielleicht nicht so super krass bezahlt sind, aber man wusste, also ich wusste halt einfach so, okay, ich werde jeden Monat irgendwie 2-3 Tage von Agentur X oder Kunde Y gebucht. Und so habe ich mir so ein bisschen diese Sicherheit gesucht, sage ich mal.
Ja.
Aber ich kenne schon diesen Moment, wo man den letzten Job fotografiert hat, die Bilder abgegeben hat und dann halt nichts mehr im Kalender steht. Und der ist schon echt richtig krass scary.
Mhm. Wenn man einfach so merkt, okay, krass, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann das nächste Mal Geld kommt.
Ja, voll. Okay. Und also keine Ahnung, ich bin dann halt tatsächlich so umgegangen damit, dass ich halt mir so langfristige Sachen gesucht habe. Aber ich glaube, da muss irgendwie auch jeder seinen eigenen Weg finden, ne? Wenn man halt irgendwie, ich kenne auch Leute, die halt irgendwie 2-3 richtig große Jobs im Jahr fotografieren und halt darauf vertrauen, dass die nächstes Jahr auch wieder kommen und die bezahlen dann halt im Prinzip das ganze Jahr.
Mhm. Ja, krass. Ich habe mit Fritz Meinecke mal auf Madeira abgehangen, als ich mir damals das Schlüsselbein gebrochen habe. Und Fritz Meinecke ist ja mittlerweile, glaube ich, Deutschlands erfolgreichster YouTuber. Also ist ja mega krass so. Und der hat mir erzählt so, dass er, bevor er sich irgendwas gegönnt hat, also irgendwie was, was Sinnloses gegönnt hat, wie ein schnelles Auto oder irgendwas anderes, hat er so lange Geld auf die Seite gelegt, bis er wusste, dass er davon ein Jahr leben kann, wenn ihm jetzt irgendwas passiert, dass er ein Jahr nicht arbeitet und damit über die Runden kommt. Das fand ich krass. Er hat schon gesagt, er hat natürlich auch Geld ausgegeben oder investiert, also in Dinge, die er brauchte für neue Videos oder wie auch immer. Also Geld investieren ist immer wichtig, aber er hat jetzt quasi sich jetzt nicht irgendwie einen Oldtimer gekauft oder irgendwas hingestellt, bevor er nicht wusste, okay, er hat jetzt so viel Geld auf der Seite, dass er damit ein Jahr über die Runden kommt, wenn er heute aufhört zu arbeiten, weil es kann ja immer irgendwas passieren. So, das ist schon, ist schon ein großes Backup, würde ich sagen, schon ein krasses Backup. Ja,
ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man halt irgendwie so einen Weg finden, jeder für sich selbst, so wie man sich, wie sicher man sich fühlt und auch was man so für einen Lebensstandard hat und ja, genau, also irgendwo muss man natürlich auch so in Sachen investieren, ne? Also für mich war es natürlich dann, als ich beschlossen habe, dass Video jetzt wichtig ist für mich, schon auch so ein Punkt, wo ich halt auch viel Geld investiert habe.
Ja, glaube ich. Einfach, weil das Equipment da zu wechseln, sich dann da wahrscheinlich nochmal vorzubilden und man braucht ja viel mehr so Lichtzeug und so, gell?
Ton. Ja, genau. Also irgendwie, wenn man fotografiert, dann hat man halt irgendwie eine Kamera und ein paar Objektive und dann ist man halt eigentlich set so, ne? Klar, dann hat man irgendwie noch einen Rechner und ein...
So ein Vergleich wie Joggen und Mountainbiken, oder? Zum Joggen, ja gut, da kann man schon auch viel Geld ausgeben für Joggingschuhe und auch Hosen und Windbekleidung und so und Laufanalysen. Aber im Vergleich zum Mountainbiken ist es immer noch günstig.
Absolut, ja. Das ist eigentlich ein echt ganz guter Vergleich. Ja. Genau, weil beim Video, da ist einfach, also da ist, finde ich, die große Herausforderung auch so rauszufinden, welches Level du anbieten möchtest. Weil wenn du fotografierst, dann kannst du halt, ich sag mal, mit einem Team von, weiß ich nicht, 5, 6 Leuten oder so, kannst du halt super High-Class-Werbung fotografieren, ne? Mhm. Und wenn du das gleiche Level auf Video haben willst, dann brauchst du halt irgendwie ein more or less Filmset, eine Crew von 50 Leuten und das sind natürlich komplett andere Strukturen, in denen du dann, wenn du die Person bist, die eine Kamera in der Hand hat, am Ende vom Tag nicht mal unbedingt eine Kamera besitzen musst, mhm, weil die sowieso geliehen wird, für jedes Projekt vielleicht eine andere und so. Und da muss man halt irgendwie so ein bisschen seinen Weg finden, was irgendwie abbildbar ist, und wo man dann trotzdem mit der Qualität, die man liefert, zufrieden ist.
Ja. Es kommt, glaube ich, auch extrem darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ob man im Prinzip da einfach so Produktionsfirma und der Creator, also der Kameramann, direkt alles in einem ist. Oder ob man im Prinzip ein reiner Kameramann ist, der von der Produktionsfirma gebucht wird, sodass man dann so ein Briefing bekommt, was zu tun ist und was nicht. Ich habe mittlerweile ja auch schon mit vielen Kameramenschen zusammengearbeitet und einige sind halt wirklich echt immer mit Leihmaterial unterwegs. Die haben dann da ihre Sony, wie heißt die, ganz große da, sich ausgeliehen.
Oder und, FX9.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Und die haben sie dann aus dem Verleih und dann kommt es halt mal vor, dass irgendwo eine Buchsenwackler hat oder irgendwas, was rumnervt. ja, aber die geben sie halt wieder ab und wenn die dreckig oder schmutzig wird, dann wischen sie da mal mit einem Feuchttuch drüber und geben sie wieder ab und setzen sich dann nicht einen Tag hin und pflegen die, gell? Gibt's ja komplett unterschiedliche. Und dann kenne ich halt auch andere Agenturen, die halt einfach voll drauf setzen, da einfach in wertvolles Material zu investieren und auch zu sagen, hey, wir kaufen uns gutes Material, wir pflegen das gut und können dann auch eigene Lösungen mit irgendwelchen komischen Rigs oder irgendwelchen Stativen, selbstgebauten, weiß ich nicht, Alu- Dingern, wo man die irgendwo ranhängen kann und so weiter, Autokran oder whatever. Also da gibt's ja unterschiedlichste Wege. Ja, aber ja, jetzt möchte ich mal so ein bisschen den Kreis wieder schließen, weil wir beide ja jetzt schließlich irgendwie zusammenarbeiten und dann stellt sich bestimmt für den einen oder anderen Zuschauer die Frage, wieso ist deine Bewerbung in meiner Inbox gelandet?
Ja, gute Frage. Also in den letzten Jahren, als ich in Hamburg gewohnt habe, war für mich schon auch immer irgendwie so ein bisschen das Thema, ob ich eigentlich wirklich in Hamburg bleiben möchte, ob ich nicht doch wieder mehr in die Berge möchte und ja, irgendwie dieses Großstadtleben war für mich, irgendwie war das cool, aber es wurde immer mehr zur Anstrengung für mich und dann war ich nach einer Trennung an so einem Punkt, wo ich mir sehr viele Fragen gestellt habe und habe dann deinen Post gesehen, dass du jemanden suchst und dachte so, eigentlich klingt das super spannend, das wäre eine komplette Veränderung für mich, aber wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nicht mehr und ich schaue mir das einfach mal an. Und dann habe ich mich beworben.
Krass. Und dir war ja aber klar, dass du deine Selbstständigkeit dann aufgeben würdest. Das war dir wurscht.
Jein. Also, ich muss sagen, ich habe die Selbstständigkeit sehr genossen. So vor allem die Freiheiten, das haben wir vorhin gar nicht so wirklich beleuchtet, ne? So, dass man halt einfach auch mal, wenn man nicht gerade am Set steht, halt einfach sich die Tage so strukturieren kann, wie man will und mit dem Hund rausgehen kann, wie man will. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Leben, was super, super angenehm ist. Und das war, ja, irgendwie eine Sache, die ich so ein bisschen, naja, rübergerettet habe, ne, weil unsere, also mein Job ist ja jetzt auch einfach nicht so 9-to-5 und fertig, sondern ich kann mir ja trotzdem auch viele Sachen sehr gut einteilen. Und es gab halt einfach auch Jobs, die ich gemacht habe, weil die Geld gegeben haben. Ich sag's, wie es ist, so. Das macht, glaube ich, jeder selbstständige Fotograf oder fast jeder so. Und keine Ahnung, diesen Jobs weine ich halt überhaupt nicht hinterher. Und ich glaube, die Selbstständigkeit hat in manchen Bereichen einfach auch nicht so 1000-prozentig zu mir gepasst. Also ich war zum Beispiel einfach nicht super gut da drin, Akquise zu machen. Und das hat mich halt irgendwie in so eine Situation gebracht, wo ich irgendwie so schon viel gearbeitet habe und so, aber nie so richtig 1000% die Sachen gemacht habe, wo ich richtig krass Bock drauf gehabt habe. Und als wir uns getroffen haben, war mir irgendwie relativ schnell klar, dass ich da mega Bock drauf habe und dass ich mich halt dann mit diesen ganzen Sachen, wie zum Beispiel Akquise, einfach nicht mehr auseinandersetzen muss, sondern mich einfach nur auf die Sachen konzentrieren kann, die ich halt gut kann, also Sachen hübsch aussehen zu lassen.
Ja.
Und deswegen fiel es mir gar nicht so schwer, das aufzugeben tatsächlich.
Jetzt bist du ja schon ein paar Tage an meiner Seite, wenn ich, das klingt so ein bisschen komisch, aber jetzt arbeiten wir schon den einen oder anderen Tag zusammen oder eigentlich seit Januar. Und hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass du in so einem, dass du eine Routine hast?
Nee. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, weil diese Commercial-Welt natürlich schon anders funktioniert als die YouTube-Welt so. Also sie ist sowohl so beim Produzieren als auch beim
fertigen Produkt, oder?
Sag ich mal. Genau, ist halt einfach so alles ein bisschen schneller jetzt. Und ich glaube, da musste ich mich so reinfinden und ich habe so das Gefühl, jetzt habe ich verstanden, wie diese Sachen so funktionieren und habe das Gefühl dafür, dass das, also da bin ich routinierter geworden, wenn man so will, aber dadurch, dass wir einfach auch so viel unterwegs sind, ist das Wort Routine jetzt nichts, was ich sehr oft benutze.
Ja, kommt in meinem Wortschatz auch nicht so häufig vor, hat mich jetzt gewundert, wenn es bei dir gewesen wäre.
Nein. Nee.
Aber was man durchaus, glaube ich, zu 100% sagen kann, ist, dass das Wort Mountainbiken in deinem Leben eine riesige Bedeutung bekommen hat und jetzt nicht nur vor der Linse, sondern auch in deiner Freizeit, oder?
Ja, absolut. Und da bin ich einfach so glücklich drüber, dass es, also durch dich und durch, also klar, durch den Job, aber auch so durch das Umfeld, das ich jetzt hier so habe und durch die Nähe von den Bergen. Ich liebe es einfach so sehr, dass man einfach ins Auto springen kann und in 20 Minuten hier irgendwie am Samerberg am Bikepark ist und einfach nur Radfahren gehen kann. So, das ist einfach so super unkompliziert und entspannt ist und da bin ich schon sehr, sehr glücklich drüber, weil mir das einfach auch super gut tut.
Ach, du kannst jetzt an der Stelle auch nochmal ein Lob an die Intrails aussprechen, wenn du magst.
Auf jeden Fall. Ey, das ist natürlich auch super geil, dass ich jetzt einfach hier mit Philipp zum Beispiel voll oft einfach abends eine Feierabendrunde noch an den Intrails drehe, so einfach ein bisschen auf meinem uralten Dirtjump-Rad ein bisschen Hügel springen gehen. Das ist schon einfach richtig, richtig cool. Ja.
Ey, Rosenheim, für die Leute, die nicht wissen, wo die Intrails sind. Rosenheim, ich glaube, dass der Rob Rieger da durchaus beteiligt oder vielleicht sogar beide, Andi und Rob, war bei uns auch schon im Podcast. Also da auf jeden Fall mal reinhören. Happy Trails, Andi Rieger, gute Podcast-Folge. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall. Ich find's richtig nice, dass die Räder jetzt nicht mehr nur einstauben. Vor allem selbst ja. Mein Hardtail, ich hab's ja Philipp ausgeliehen, also ich hab mein Hardtail an Philipp geliehen, damit Philipp und Jan beide mit dem Hardtail an den Intrails fahren können. Das ist schon nice.
Ja,
da wird's
wieder bewegt. Auf jeden Fall.
Ich war nämlich fast nur noch das 50-10. Wenn ich dirten oder gymmen gehe, dann habe ich das kleine gelbe 50-10 für die Leute, die es interessiert. Genau.
Sollten wir vielleicht mal ein kleines Video zu machen, ha? Zum 50-10. Ja,
vielleicht sollten wir dann nochmal so ein Dirt-Video machen. An den Intrails.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Jan, wir haben jetzt im Prinzip 4 Monate zusammengearbeitet und wir haben, ich sag mal, schon nicht wenig zu tun. Und jetzt ist Mitte April und der Kalender füllt sich jetzt rapide. Und bei uns steht die Saison bevor. Du hattest ja vorher, ich sag mal, im Vergleich zu Hamburg, du bist schon auch ab und zu mal weggereist, aber eigentlich, ich war mal so vor kurzem dabei bei deinem Agentur-Dasein, was du sonst so auch hattest. Das war halt Reisen innerhalb Hamburgs, aber eigentlich halt immer wieder nach Hause kommen, zu Hause schlafen und das ist so die Base. Und jetzt wird wahrscheinlich unsere Base der Koffer sein, aus dem wir jetzt irgendwie, ich sag mal, bis Ende Juli auf jeden Fall mal leben werden. Ist das für dich, ist das aufregend und cool, freust du dich drauf oder hast du auch so ein paar Befürchtungen und Sorgen? Wie sieht das aus? Weil du hast ja da auch dein Leben komplett umgekrempelt eigentlich.
Also ich freue mich ehrlich gesagt ziemlich auf die Saison, weil ich voll Bock habe, einfach draußen zu sein und unter Radfahrleuten zu sein und coole Videos zu produzieren und selber Radfahren zu gehen. Dieses Außenkofferleben habe ich auch, als ich assistiert habe vor allem, da habe ich so eine Zeit gehabt, wo ich viel für Autofotografen assistiert habe und da war man halt auch immer unterwegs und daher kenne ich das so ein bisschen, dieses sehr viel unterwegs sein und ich weiß auch, dass das anstrengend sein kann, aber nee, ich freue mich gerade einfach ziemlich auf die Saison und ich glaube so die, ja.
Sehr cool. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es zu viel wird. Habe ich mit dem Tobi in den letzten Folgen auch so besprochen. Wir beide haben das tatsächlich so ein bisschen auf dem Radar und werden dann vielleicht mal doch das ein oder andere Event absagen, wenn es soweit kommt. Einfach um die Gesundheit zu schützen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt nächste Wochenende Kickoff mit Bike Festival in Freiburg und dann direkt darauf in Riva. Und am meisten, ehrlich gesagt, freue ich mich auf Dirt Masters, die Woche dazwischen, unser Bikepacking-Trip und dann der Community-Ride am Greenhill Bike Park. Da können wir noch mal ganz kurz Werbung für machen. Am 27. Mai ist am Greenhill Bike Park ein Rideout, Community-Rideout mit mir sozusagen. Santa Cruz kommt mit einer kleinen Testflotte vorbei. Wir haben den Niklas von der Dirtsucker Mountainbike School of Skills da. Der bietet kostenlosen Workshop an, was Springen angeht. Und wir machen ein bisschen Barbecue und wir verlosen das Bike, was wir demnächst noch aufbauen werden. Steht auch noch auf unserer To-Do-Liste. Genau, also yes. 27. Mai, Greenhill Bike Park. Am besten direkt die Bikepark-Tickets sichern. Der Bikepark hat so einen Kontingent, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets die immer verkaufen, aber wegen Lift-Kapazitäten geben die nur so und so viele Tickets pro Tag raus. Und ihr könnt die heute schon kaufen, wenn ihr Bock habt, dann habt ihr sicher ein Lift-Ticket für diesen 27. Mai. Genau. Dafür habe ich jetzt
auch gemacht. Ja, cool. Ich freue mich da auch drauf.
Ich freue mich mega drauf.
Ja.
Das war so ein bisschen die Perspektive, Jan, von deiner Vergangenheit und wie wir zusammengefunden haben. Fand ich mega spannend. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, wie die Zusammenarbeit mit mir ist, das wäre ein bisschen scheinheilig, wenn ich dieses Interview mit dir führen würde. Dementsprechend vielleicht hier an dieser Stelle den Zaunpfahlwink an Tobi, dass er sich vielleicht so in 1, 2, 3 Monaten, wenn wir so ein bisschen in dieser High-Season-Phase durch sind, nochmal mit dir zu telefonieren und einen Podcast aufzunehmen, wie es denn überhaupt ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Das wäre, glaube ich, dann eher so an Tobis Sache, als wenn ich dich jetzt frage, so, ey, wie ist es denn mit Jasper auch zu arbeiten? Das wäre ein bisschen doof, glaube ich.
Ja, ja. Liebe Grüße, Tobi. Ich freue mich drauf. Spill some beans.
Geil. Gut, okay. Haben wir schon irgendwelche Downsides besprochen, die dir aufgefallen sind, seitdem du nach Rosenheim gezogen bist und für mich arbeitest?
Nee, besprochen haben wir den nicht. Aber ich müsste gerade auch wirklich länger überlegen, glaube ich, bis ich irgendwas finde. Also natürlich ist es irgendwie schade, dass ich so meine Hamburg-Friends jetzt nicht mehr so nah habe und so, aber ansonsten bin ich einfach wirklich sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, die ich getroffen habe und dass ich hier bin und dass wir jetzt zusammen arbeiten.
Voll geil. Voll geil. Wir haben Jan in eine WG gesetzt von einem Kumpel von mir, der da quasi noch ein Zimmer frei hatte, aber das wird ja nicht die langfristige Lösung sein. Also man könnte jetzt eigentlich hier auch schon nochmal droppen, dass du in Rosenheim eine Wohnung suchst, oder?
Das können wir sehr gerne droppen. Also wenn irgendjemand was Kleines Nettes in Rosenheim für meinen Hund Lotte und mich am Start hat. Ich sag mal so, Sommer eher vielleicht nach der Saison, wenn ich richtigen Kopf habe dafür, wieder umzuziehen. Hit me up.
Sehr cool. Geilo, Jan, ey, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Vielen Dank für diesen Podcast. Ich habe keine
Vielen Dank
Fragen.
Für die Einladung.
Wir beide müssen jetzt eh noch weiterarbeiten. Also wir stoppen jetzt die Aufnahme und dann sprechen wir über die anderen Dinge, oder?
Genau, so machen wir das. Da cool. Liegt nämlich einiges an.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, tschüss.
Ciao.